ARD.
Mit Anke, Engelke und Christian Tesens im Winter früh. Und du, Liebling, wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag?
Oh,
wie war der Tag, Liebling?
Ich freue mich immer noch über den Satz, den du gerade vor Beginn unserer Aufnahme gesagt hast.
Hey, hey.
Ja, ich habe Echo Cancellation selber rausgedrückt.
Der ist so schön. Wenn ich es technisch verstehen würde, wäre es vielleicht noch schöner. Aber leider weiß ich gar nicht, was das soll.
Okay, für alle zur Erklärung. Anke Engelke, guten Tag, hallo.
Hallo Christian Thees, grüß
dich. Schön, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Ja, also wir nehmen das hier auf. Du bist in Köln, ich bin in Baden-Baden. Und wir machen das über eine Programmplattform, Software. Und wir kriegen immer so ein Echo Cancellation, also für Menschen, die kein Mikrofon haben, mit Kopfhörer, ja, wo der Sound sozusagen im Raum zu hören ist und dann auch wieder aufgenommen wird, gibt es diese Funktion Echo Cancellation. Dann wird die Qualität ein bisschen reduziert, aber dadurch schaffen sie es einfach, diese Rückkopplung im Raum auszuschalten. Und es schaltet sich aber bei uns immer automatisch an, obwohl wir technisch perfekt ausgerüstet sind.
Naja.
Was denn? Naja, wieso?
Ich zeige darauf, dass ich mein Mikrofon seit Wochen in Händen halte, weil ich das nicht an diesem Patent hier befestigen
genau,
kann. Es fehlt eine Schraube.
Arm.
Erstens. Zweitens benutze ich seit Wochen einen Kopfhörer, den du mir geschenkt hast, auf dem ich nur Mono höre, der mir zu groß ist. Habe einen sauteuren neuen Kopfhörer gekauft. Und den kriege ich aber nicht an den Start, weil der... der hat ein Kabel, aber was? Der spricht mit mir, der sagt Sound Modulation. Grails to Jurete.
Okay.
Trust your brother to Resider. Und dann denke ich immer, halt die Fresse, Kopfhörer. Und ich möchte einfach dich nur einstöpseln und was hören. Und bei mir steht übrigens nicht Echo Cancellation, sondern Echo Unterdrückung.
Neuerdings steht es auf Deutsch. Ja. Das heißt jetzt auch, hier gibt es irgendwas, was man verstecken kann. Das sehe ich aber auch zum allerersten Mal. Bei mir steht ja auch Echo-Unterdrückung. Verstecke dich vor der Sitzung. Du wirst hinter der Bühne nicht aufgenommen. Das ist total lustig. Diese deutschen Übersetzungen sind total absurd. Also offensichtlich kann man da mit dieser einen Taste, mit diesem Button.
Jetzt habe ich meinen Kopfhörer verloren,
Entschuldigung. Ah ja, okay.
Ich habe aber auch eine komische Frise heute. Ich habe keine Kopfhörer, Warte mal. Ich möchte wieder aussehen wie Bitte Wolte.
Ja, siehst du, ohne Kopfhörer natürlich eher aus als mit Kopfhörer. Mit Kopfhörer siehst du aus wie so ein japanischer Sumo-Ringer, der sich Kopfhörer aufgesetzt hat.
Das ist sehr zärtlich von dir.
Weil du oben diesen krassen Zopf hast. Das haben manchmal so Sumo-Ringer, die sich die Haare oben zusammenbinden.
Also stabil ist anders, aber ist egal. So.
Ja. Ey, meine Nachbarin. Ida, der begegnete ich gestern in der Stadt. Also sie ist ein Kind, noch auf dem Weg zur Jugend.
Ich dachte, sie ist ein Liebling?
Nein, sie ist kein Liebling. Ich glaube nicht. Nein, Ida nicht. Und Ida war auf dem Weg in die Stadt, um etwas zu kaufen. Und sie nannte das ein Crunch. Crunchies. Sagt ihr das
Ach,
irgendwas?
Ach, so ein Haargummi mit Stoff drum.
Guck mal, genau so. Und ich nur, wie heißt das Crunchies? Warum heißt das Crunchies? Weil die so zusammengedrückt sind?
Ja.
Weil der Stoff so zusammengedrückt
genau
ist?
Genau so.
Habe ich das sogar richtig hergeleitet?
Ja.
Ach, deswegen heißen die Crunchies.
Also du musst dir vorstellen, du weißt aber schon, was ein Haargummi ist, ein ganz profanes Haargummi.
Absolut, davon liegen 200.000 im Haus hier rum,
ja.
In jedem Zimmer, in jedem Auto, also wir haben ja nur ein Auto, aber auch da Haargummis überall, über dem Steuerknüppel,
überall.
Alles.
Alles voller Haargummis.
Ja.
So, und jetzt musst du dir einfach einen Schlauch um dieses Haargummi vorstellen, einen Stoffschlauch, der aber nicht eng am Haargummi anliegt, sondern viel Raum für Gedanken lässt.
Ja.
Der ist aber 14 Nummern zu groß und deswegen cruncht das so ein bisschen.
Aber interessant, dass der Name Crunchies irgendwann dafür erfunden wurde. Ich kenne die Dinger natürlich. Und Ida hatte hinten jetzt so ein Crunchy mit so zwei Hörnern vom Rentier. So zwei Rentierhörner, jetzt in der fast
das
schon
kann Vorweihnachtszeit. Nicht sein. Nein, das kann nicht sein. Das hat sie an einem Haarreif. An einem
Crunchy? Nee, die sind an einem Crunchy dran. Genau.
Oh, wow.
Ein Crunchy mit kleinen, so mini kleinen roten Rentierhörnern. Wie heißt das? Geweih, ne? So Geweih.
Ja, Geweih.
Geweihdinger, weißt du so.
Ja, aber das ist fresh on the market. Das kriege ich nicht mit. Das geht an mir vorbei, sowas.
Verstehe.
Lass das mal die jungen Leute machen.
So, wie kamen wir darauf?
Dass du Ida getroffen hast und gesagt hast,
nee, und davor?
Hey,
Ich war kurz abgebogen.
Davor hast du gesagt, ich sehe aus wie ein Sumo-Ringer. Und ich habe festgestellt, dass das eine seltsame Liebeserklärung ist, aber naja.
Aber es ist eine.
Aha.
Was willst du machen? Gut. So, schön, dass ihr mit dabei seid. Wir werden auch mit Glücksmomenten einfach gleich mal hier um die Ecke kommen. Letzte Woche war ich ja nicht dazu gekommen oder hatte es auch ehrlich gesagt vergessen. Aber ihr habt uns ganz viele Glücksmomente geschrieben. Und ich mache mal so die ersten 10. Mach ich mal vorneweg, okay?
Mhm.
So. Einen Regenbogen sehen. Endlich ein Buch finden, das nach vielen Besprechungen einen wirklich interessiert. Einem LKW-Fahrer ohne Sprachkenntnisse helfen, den Weg zu finden. Die druckfrische Zeitung aufschlagen, deren Seiten noch aneinander haften. Ist das auch schön, dass Menschen noch Zeitung lesen teilweise,
oder?
Liebe
ich auch, den Moment. Oh, liebe ich auch.
Ja, der Duft frischer Brötchen, wenn du die warme Tüte öffnest. Na klar. Auf Naxos vor dem Frühstück ins blaue Meer springen. Ein Eichhörnchen am Fenster vorbeihuschen sehen. Abklatschen beim Sport.
Ja.
Das ist wirklich ein richtig guter Moment. Es sei denn beim Basketball, wenn einer verworfen hat, dann klatschen die sich ja natürlich trotzdem ab. Ich weiß nicht, ob das wirklich ein Glücksmoment ist in dem Sinne.
Ist mir ein Rätsel und auch ein Grund, mich über Sport aufzuregen. Bei manchen Mannschaftssportarten, auch beim Fußball, ist es so, wenn zum Beispiel ein Elfer ansteht, dass dann die Fans der gegnerischen Mannschaft buhen.
Machen sie es immer?
Ich erlebe das manchmal, wenn wir Bundesliga gucken oder wann sehe ich denn das noch? Ja, okay. Also dann und wann erlebe ich das und es ärgert mich.
Mhm, ja. Gehört dann aber auch, muss man ganz ehrlich sagen, vielleicht zum Spiel dazu. Weißt du, das ist einfach, den Gegner zu verunsichern. Das ist ja auch ganz wichtig im Sport, den Gegner verunsichern. Den Gegner, also auch mit so Nicklichkeiten.
Ach so, Psychozeug.
Mit Nicklichkeiten auch kaputt zu machen oder zu nerven. Wie sagen die Sportreporter manchmal? Sie stressen die. Weißt du, du stresst den Gegner durch solche kleinen Nicklichkeiten, indem du so kleine sanfte Fouls auch machst, indem du dann diesen letzten wirklich tödlichen Pass auch noch verhinderst.
Verstehe ich alles
nicht. Den Gegner
nicht.
Stressen, das gehört einfach dazu.
Aber
das ist Psychologie.
Schau mir in die Augen, schau mir in die Augen.
Ich schau dir in die Augen, Kleines.
Hast du, und sei ehrlich, hast du in deinem Leben schon mal bei einem Strafstoß, ob jetzt Basketball oder Fußball, der anderen Mannschaft gebuht?
Nein, habe ich nicht.
Ich auch nicht.
Habe ich nicht.
Ich würde es nicht tun. Dann bin ich entweder keine Sportskanone, aber das steht ja sowieso schon fest offiziell, oder ich habe das Spiel nicht verstanden.
Das Schöne ist doch, wenn du Spieler der Mannschaft bist, die jetzt ausgebuht wird, weil du den Elfer bekommen hast, das motiviert dich ja noch zusätzlich. Wenn du ausgepfiffen wirst,
ich krieg das nicht auf die Kette, dass das was Gutes sein soll, dass etwas Hässliches was Schönes ist.
Dann denkst du, jetzt erst recht.
Ja gut, dann mach du das, mach's meinetwegen. Weiter.
Jetzt erst recht.
Lieblingsglücksmomente, genau. Das sind wirklich, schon mit dem Regenbogen anzufangen, ist doch, das sagen wir einfach so daher, aber das ist ein gutes Bild, weißt du?
Noch besserer Glücksmoment, doppelten Regenbogen.
Ja, das ist irre.
Und den sieht man nämlich ganz selten. Weißt du, das ist so quasi das Alpenpfeilchen. Nee, wie heißt die?
Unter den.
Nein, wie heißt die Pflanze, die so selten ist oben auf den Bergen?
Palme?
Nein, wie heißt denn dieses kleine Pflänzchen, das ganz, ganz selten ist?
Gänseblümchen?
Ach.
Enzian.
Enzian auch nicht. Wie heißt denn das, wenn man das oben findet? Okay, fällt mir aber bestimmt.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du Enzian meinst. Das Blaue?
Aber Enzian, ja, blau, blau, blau blüht der Enzian, aber. Aber den findet man doch auch.
Wie frech bist du denn? Nein, ach, deswegen kann es nicht stimmen, weil es einen Song
Ding.
Gibt.
Das ist so selten, vielleicht noch seltener als ein vierblättriges Kleeblatt.
Ach so.
Und ist unter Naturschutz. Darfst du auch nicht pflücken.
Ja.
Und so ein, naja.
Eine Orchidee.
Nein, fällt
Mann,
mir gleich
Chrissy,
ein.
Es ist ein Enzian, ich weiß es.
Nee, es ist kein Enzian, es ist noch seltener. Okay.
Warte mal, ich weiß es, Quizfrage. Heißt es, dass Kais Folge von gejagt, schon gelaufen ist und wir haben es nicht mitbekommen?
Nein, er darf auch noch nichts erzählen.
Okay.
Unser Pianist in Residence, Kai Schumacher, war bei Gefragt, gejagt, aber das dürfen wir sagen, das war schon bekannt. Alles Weitere ist vertraglich verboten,
Jesus.
Er darf nicht sagen, wann es ausgestrahlt wird, also zum jetzigen Zeitpunkt. Er darf nichts sagen, auch nicht über Backstage erzählen. Er macht es mit uns alles, wenn offiziell Ausstrahlung ist. Und das sollte ja
vorher oder
auch sein.
Vorab, vor der Ausstrahlung oder anschließend?
Vielleicht erst danach.
Okay.
Ja, aber ist ja auch okay,
ist
mal so Backstage zu
kein
sein
Problem.
Mit ihm.
Natürlich. Okay. Also die Quizfrage habe ich beantwortet.
Ein. Ja, nein, das ist nicht richtig. Aber das
war Strategie übrigens. Andere Leute buhen aus, ich lenke ab, damit du auf deine Gedanken kommst. Das ist ja manchmal so. Man muss einfach kurz das Thema wechseln und dann fällt es einem ein und dann ruft man Sibylle, jetzt weiß ich den Namen wieder. Und gleich okay. kommt, gleich weißt du auch wieder, welche
ja,
seltene Blume du meinst.
Mir fällt es gleich ein. Das ist oben die Wandersleute. Oh, ich habe ein Edelweiß.
Ein Edelweiß.
Ein Edelweiß.
Vielleicht haben jetzt irgendwelche Lieblinge dir Vibes geschickt.
Ah,
und
Edelweiß.
Deswegen fiel es dir wieder ein. Ein
Natürlich,
Edelweiß, du hast
Du kennst
recht.
Ja auch den Song aus The Sound of Music.
Ja.
Edelweiß, Edelweiß. Ne? So ein Song.
Hast du jetzt ganz schön, also die Töne hast du alle getroffen.
Was?
Hast du gut gesungen.
Ja, ich habe bald Gesangsunterricht.
Nö.
Ja. Und zwar einfach nur, weil es praktischer ist und idiotischerweise bin ich von selber nicht drauf gekommen. Also, und zwar bei Nele.
Bei wem?
Bei Nele, unserer Musical-Sängerin in Residence.
Natürlich.
Weil ich auch so oft in Berlin bin. Nele ist auch gerade da und es gibt Gesangsunterricht bei Nele.
Darfst du das bezahlen?
Ja, das war.
Sehr gut, sehr wichtig.
Ja, natürlich, das war Grundvoraussetzung.
Denn dann wird sie auch ehrlich
Absolut.
Sein und mal sagen, du hast deine Hausaufgaben nicht gemacht.
Aber
oder
selbstverständlich.
Du bist ja gar nicht locker obenrum.
Ja, obenrum. Ja, nein, auf jeden Fall. Also,
wo ist also, die Säule?
Ja, also das ist jetzt.
Atme
das,
übers Zwerchfell.
Ja, press es raus. Okay, noch ein paar Glücksbilder.
Ja, bitte.
Ein paar Glücksmomente. Mit dem Fahrrad ungestört über eine große Kreuzung rollen.
Ja.
Dann, das finde ich interessant. Papier zerreißen, das man nicht mehr braucht.
Das ist toll.
Ja, das ist wirklich gut. Wenn der Takt der Musik perfekt zum Laufrhythmus passt. Ein alter Mann, der mit seinem Enkel an der Hand spaziert, also regelmäßig dann wohl auch am Haus da vorbeikommt. Ich weiß, es ist ganz schön. So, wenn meine Erwachsene, ah ja, okay, das, glaub, da kommen wir nochmal ausführlicher dazu. Ja, wenn das Licht auf der Bühne angeht und die Band zu spielen beginnt.
Ja.
Kennst du auch, ne?
Ja.
Den Zuschlag bei einer Online-Auktion bekommen. Sie sind der Höchstbietende.
Ah.
Gratulation.
Okay.
Genau. Und die Skyline meiner Heimatstadt Frankfurt sehen. Und zwar, ich glaube, das bezog sich auf die Situation, sie ist weggezogen in die Pfalz.
Ja.
Und ist nicht mehr so oft da.
Ja.
Aber immer, wenn sie dann wieder nach Hause fährt. Und dann taucht diese Skyline zum ersten Mal auf.
Oi.
Magisch. So, das sind ein paar erste Glücksmomente von euch Liebling.
Und die Adresse ist Lieblings, also doppelter Genitiv, Lieblingsglücksmomente.
At gmail.com. Genau, und es ist ganz wichtig, schreibt es in einem Satz. Weil manchmal sind da jetzt auch so ganz lange Storys dabei, aber wir müssen es auf diesen einen Satz reduzieren, und zwar auf diese eine Sekunde. Weißt du, es geht um diese Sekunde.
Die langen Geschichten willst du ja mehr für den Donnerstag haben.
Wenn da lange, schöne Geschichten sind, genau, machen wir dann am Donnerstag.
Okay. Mhm.
Aber für diese Glücksmomente, ganz wichtig, sie auf einen Satz zu reduzieren.
Ich habe einen Moment erlebt, diese Woche, der kein Glücksmoment war, aber es gibt ja auch, wie nennen wir die denn? Kleine Überraschung, kleine schöne Überraschung. Serendipity wäre jetzt das zu große Wort, aber kleines, kleine O-Momente, ja?
Ja.
Ich sitze in der Bahn, die ist recht voll, ich meine jetzt aber Straßenbahn, wahrscheinlich hier in Köln. Ich glaube, es war in Köln. War viel unterwegs die letzten Wochen, habe Promo gemacht für den Film, habe Lesungen gehabt, war viel unterwegs. Und die Bahn ist voll, die Straßenbahn in der City. Und man freut sich ja immer, wenn Menschen aufstehen, um anderen Leuten den Platz anzubieten, ne?
Mhm.
Und mir gegenüber bietet jemand einem älteren Mann mit so einem grauen Wuschelkopf, Ü80, klar, deutlich Ü80, bietet jemand diesem Mann einen Platz an, deutet so hin und der Mann sagt, nee, ich sehe nur so alt aus. Fand ich gut.
Ja, aber der hatte Humor, hat es aber angenommen, das Angebot.
Nee, danke,
dann.
Ich sehe nur so alt aus.
Und der war aber auch wirklich reifes Semester.
Absolut, absolut.
Okay,
man sah ihm
schön.
Auch an. Klapprig war er nicht, aber man dachte so, der würde sich freuen zu sitzen. Aber nein, nee, danke, ich sehe nur so alt aus. Fand ich klasse. der andere Moment.
Er hat sich nicht gesetzt. Er ist stehen geblieben.
Okay, ja, ich meine auch, dass er noch, er war zu weit weg, ich habe es so aus der Ferne beobachtet, aber ich meine auch, dass er sowas genuschelt hat, wie ich fahre nur eine Station, ich muss die nächste schon raus.
Ja, ja,
ich aber sehe nur so alt aus. Die andere Situation war gestern, ich kam zurück aus Stuttgart.
Ah ja, ne?
Pforzheim. Ich habe in Pforzheim ja eine Lesung gehabt mit Iris zusammen. Und dann habe ich in Stuttgart Zwischenstation gemacht, um in eine Ausstellung zu gehen. Und dann bin ich weitergefahren. Und das war auch in der Straßenbahn vom Hauptbahnhof zurück nach Hause. Und da stieg eine sehr verschleierte Frau ein, sehr verschleiert. Und wir sprechen jetzt vom Freitagabend. Mhm. Ja, wir sprechen vom Freitagabend, dem 31. Halloween. Und die Stadt war voller Leute mit Kopfbandagen, blutende Augen, weißt du?
Oh Gott, ja.
Dann gibt es ein neues Kostüm, das mir auffiel. Es ist ja noch nicht Karneval, es ist nur in Anführungsstrichen Halloween. Ein neues Kostüm, so eine Warnweste.
Eine
Warn? Du hast jetzt nicht so ein Straßenbild, so ein sogenanntes, weißt du, so ein Actionbild aus einer Großstadt, Innenstadt. Aber ich sah viele junge Männer mit Warnwesten und wusste nicht, warum. Ich verstehe es nicht. Ist vielleicht ein Trend, der an mir auch vorbeiballert. Finde ich auch okay. So, aber diese Frau stieg ein und war so verschleiert, dass ich kurz dachte, es ist ein Kostüm. Dann merkte ich, nee, hat mit ihrem Glauben zu tun. Mhm. Denn es folgte ein Mann, den ich zuordnen konnte, bei dem ich sah, na, die werden einen Glauben haben oder nach einem Glauben leben, bei dem die Frau das vornimmt. Und der Mann, entzückend, hatte ein sehr kleines Baby auf dem Arm. Sehr klein. Die drei gehörten zusammen. Und ich saß, die Bahn war voll. Und natürlich stand ich auf, um dem Mann, der das Baby hielt, den Platz anzubieten. Denn die Frau setzte sich neben mich.
Mhm.
Und der war völlig überwältigt. Der konnte das gar nicht fassen, was er nicht wusste. Ich wollte ja nur das Baby. Es ging ja gar nicht darum, höflich zu sein. Ich wollte das Baby haben. Ich wollte einfach, ich weiß auch nicht, das war auch so ein süßes Bild irgendwie, die drei, weißt du? Und da dachte ich, komm, ich nehme jetzt einfach das Baby und dann ist die Sache doch geklärt. Dann kann ich sitzen bleiben und ich darf das Baby halten. Naja, aber dann nach 4, 5, 6 Mal hin und her, er winkte nur, sagte, nein, 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 ich brauche kein, ne? Also sinngemäß, wir sprachen nicht eine Sprache. Aber dann setzte er sich, bis ich den mal so weit hatte, sich zu setzen. Natürlich willst du mit einem Baby in einer wackeligen Bahn nicht so gerne stehen, mit einem Baby auf dem Arm, ne?
Absolut.
Willst du nicht. Aber das waren so meine Oh-Momente. Und was war noch? Ach so, bis ich das mal gecheckt habe. Ich war in Stuttgart, wie gesagt. Das hast du mir auch jahrelang verheimlicht. Wie schön. Ich muss dazu sagen, ich kam aus Pforzheim und Pforzheim ist jetzt nicht so schön.
Ja, Pforzheim ist.
Wie schön dieser Park da ist in Stuttgart, dieser Zentrale.
Okay, ich kenne den eigentlich gar nicht, richtig.
Da hat aber früher zum Beispiel noch zu SWF3-Zeiten, hat da regelmäßig irgendwas stattgefunden von SWF3, irgendwelche Open-Air-Konzerte und so. Ein richtig schöner Park.
Okay.
Manometer. Okay. Okay. Ich musste aber nur in Anführungsstrichen zum Kunstgebäude, bin vom Hauptbahnhof dahin gewackelt. Und habe mich dann irgendwie aber verlaufen, oberer Schlossgarten, unterer Schlossgarten, ich habe überhaupt nichts mehr gerafft, bin in eine U-Bahn gestiegen, auch falsch gefahren, war egal, ich hatte ein bisschen Puffer und dann bin ich schließlich angekommen beim Kunstgebäude und wollte eine Ausstellung habe auch eine Katharina Grosse Ausstellung gesehen.
Mhm.
Von der habe ich dir erzählt vom Wunderbild, das ich ja einfach konsequent Wanderbild genannt habe, als ich dir den Liebling, als ich dir davon vorschwärmte. Aber dieses Wunderbild geht mir nicht aus dem Sinn und ich bin großer Katharina Grosse-Fan. Sie hat ja auch an einer U-Bahn-Station hier bei uns am Klotwigplatz die Wände gestaltet. Es ist einfach toll. Und diese, wie heißt die Ausstellung? The Sprayed Deer oder The Dingsbums Deer?
Oh.
Auf jeden Fall irgendwas mit Deer. Und ich habe dann auch im Vorfeld.
Deer. Wie geht das Lied von Sound of Music mit dem Deer?
Deer.
Do, a deer.
Da, 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 Ray, a golden sun. Adore mi fa sol la ti do. Da erklärt sie den Kindern diese Reihe. Do, re, mi fa sol la ti do.
Genau, Gesangsunterricht, ne?
Genau.
Sie bringt ihnen Singen bei, genau.
Ja, und bei Do sagt sie, doe, a deer, a female deer. Ne? Das ist ein weiblicher Hirsch. Und diese Ausstellung heißt The, ma, bin ich doof, ja, der Titel. Ich glaube, The Sprayed Deer. Kannst du das mal nachgucken?
Wie die Ausstellung heißt?
Katharina Grosse, Kunstgebäude, Stuttgart. The
Katharina Deer. Grosse. So, Katharina, The Sprayed Deer.
Doch, The Sprayed.
Also das besprähte Wild.
Ihr wisst ja, dass Katharina Grosse, das habe ich auch im Rahmen
des Staatsgalerie Stuttgart.
Ja, der Wunderbild-Schwärmerei habe ich das auch erklärt, dass die mit so einem, mit so einer Spraytechnik arbeitet, ja. Und aber komplett so verhelmt ist. Die muss so einen Helm tragen, weil das so Dämpfe sind, die man nicht einatmen sollte. Also die arbeitet mit einer Maske. Und das ist so ein langer Stab, vorne mit einer Düse dran, durch die dann diese ungemischten Farben kommen. Die arbeitet mit ganz klaren Farben und die mischt nicht irgendwas, sondern die arbeitet mit einem Gelb, einem Grün, einem Blau, einem Orange. Blablabla. So. Und ich suchte, ich war in der Ausstellung und das war ganz, ganz, war einfach auch so schön, weil die Menschen da alle so freundlich waren, die da arbeiteten und es war kaum was los. Und im ersten Raum, im ersten großen Raum, warst du schon mal da in dem Kunstgebäude?
Ich glaube nicht, nee.
In dem ersten Raum siehst du in einer Vitrine etwas und dann liest du dazu die Beschreibung und da heißt es, sie arbeitet gerne mit verschiedenen Materialien und verteilt flächig die Farben und ich kann es jetzt nur sinngemäß zitieren und hat schon sehr früh damit angefangen. Sie interessiert sich für das Material, auf dem sie dann arbeitet. Dieses Werk stammt aus einer Zeit, da war sie wahrscheinlich ungefähr 10 Jahre alt, wo man so denkt, ach so, und es ist ein bemaltes Ei.
Oh, lustig.
Ein ausgeblasenes, bemaltes Ei.
Okay. Und, funny.
Und ich suchte diesen verdammten, den gottverdammten Hirsch, weil da nur diese Welle, diese riesige Metallwelle lag. Ich dachte, wo ist denn dieser? Ich hatte auch das Plakat gesehen. Wo ist denn jetzt der Hirsch? Ich finde das so amüsant, ja. weil man den Humor, also die hat definitiv Humor, aber das ist ja eins drauf. Habe ich mir so gedacht, warum bespräht sie jetzt noch einen Hirsch? Das ist ja irgendwie ein bisschen platt. Und dann habe ich jemanden gefragt, der da arbeitete. Ja. Und der hat gleich mich zugeteilt, hat mir ein Ohr abgetextet. Mir wollte mir alles erzählen von der Ausstellung. So süß. Es war in Anführungsstrichen nur eine Aufsicht. Der war aber komplett super, super informiert, der Typ. Super informiert. Älterer Herr. Finde ich sowieso klasse, dass da meistens ältere Herrschaften das machen und da stehen und aufpassen, dass du nichts anpackst. Und der erzählte und erzählte und die Pointe war, nein, nein, der Hirsch hat nicht wirklich was mit dieser Arbeit zu tun. Der ist oben auf dem Gebäude drauf.
Der ist auf dem Gebäude drauf.
Wusste ich natürlich nicht, sagt einem ja auch
der
keiner.
Der goldene Hirsch. Aber ja. Auch nur für diese Ausstellung. Oder steht der da immer? Ist das eine Dauerleihgabe?
Der steht da immer drauf.
Ah, okay, alles klar. Also,
gute Frage.
Ja, oder ist der nur für die Ausstellung aufs Dach positioniert worden? Oder gehört er einfach in dieses Museum? Ist er dauerhaft?
Da bin ich schlecht vorbereitet.
Interessant, ja. Weißt du was, ich bin am Montag, sprich, wenn ihr uns hört, jetzt den Podcast frisch heute, in Stuttgart.
Ja.
Ich gehe rein in die Ausstellung.
Ja, weiß nicht, ob das was für dich ist
doch,
aber egal.
Ich sehe Bilder, ich sehe lauter Bilder.
Ja?
Ja, sieht abgefahren aus, sieht cool aus. Ja, ich mag das sehr. Und ich muss den Hirsch jetzt sehen. Auf dem Dach.
Den siehst du nur von außen.
Auf dem Kuppelbau.
Ja.
Und es ist ein Frühwerk von ihr, angeblich.
Das war bei mir los, sage ich dir. Und viel im Zug gefahren. Ein Liebling getroffen in München bei der Münchner Premiere von Dann passiert das Leben.
Ja.
Und das war ganz schön. Lieblinge getroffen, auch bei der Lesung in Pforzheim. Ja, Pforzheim ist mir ein Rätsel.
Mhm.
Das Kulturhaus Osterfeld ist natürlich ein Knaller.
Wart ihr im Kulturhaus
Nein,
Osterfeld?
Das hattest
Nein,
du
ich
ja
wollte gerade sagen, ja, das liebe ich ja sehr. Das Kulturhaus
ist
Osterfeld
ich weiß.
Ist eine wunderschöne, tolle Location.
Das kenne ich aus Gektori-Zeiten, aus Fred-Kellner-Zeiten.
Ja,
das ist einfach ein gutes Haus. Aber bei der Lesung ist es inzwischen so, dass die Iris Berben so berühmt ist, dass die Leute wirklich zuhauf kommen. Und es waren 1.900 noch was Leute. Und die kriegst du nicht ins Kulturhaus reingebracht.
Oh mein Gott, 1.900 ZuschauerInnen habt ihr gehabt?
Naja, so das überleg mal, die Elbphilharmonie, das waren auch viele hundert. Oder die Philharmonie in Berlin. Und
ich finde es jetzt zu groß. Ich finde ja solche Veranstaltungen zu groß.
Man muss das irgendwie hinkriegen, dass dann auch die Menschen in der allerletzten Reihe diese Intimität spüren, die wir ja eigentlich wollen für so eine Lesung, ne?
Mhm.
Was willst du da machen?
Ja, nix.
Ja, aber Rüdiger hat ein tolles Licht gezaubert und ich habe dann während der Soundchecks auch mal die Bühne verlassen und geguckt, wie Iris da alleine aussieht auf dieser Riesenbühne im Kongresszentrum, Kongress irgendwas.
Ja.
Koffer, Pforzheim, Koffer und Rollstuhl und Kinderwagen, unfreundliche Stadt. Alles voller Treppen, alles voller Pflasterstein. Kann das sein?
Ja, ich bin noch nicht so oft in Pforzheim gewesen, aber ja, Pforzheim war wahnsinnig zerstört nach dem Zweiten Weltkrieg und man hatte einfach auch echt Mühe gehabt, das schön wieder aufzubauen. Es ist auch nicht einfach. Man redet immer so gerne schlecht über so eine Stadt und sagt, Pforzheim, es ist so hässlich, wie kann man da wohnen?
Sagen
aber
die
auch
Menschen
da
das?
Gibt es. Ja, generell sagt man das über Pforzheim. Aber auch da wohnen natürlich ganz wunderbare Menschen.
Na klar.
Auch da gibt es natürlich das ein oder andere auch wirklich sehr schöne Gebäude und so. Und ja, also man disst dann gleich immer so eine Stadt. Hm. Aber mein Gott, die Stadt kann jetzt auch nichts dafür.
Ja.
Die hatte besonders zu leiden gehabt.
Doch, warte mal. Die ArchitektInnen können was dafür. Die Stadt kann nichts dafür. Die Menschen können nichts dafür. Aber da haben Leute nicht weit genug gedacht, aber hätte ich das gewusst in den 60er, 70er Jahren, dass Menschen mit Kinderwagen und Rollstühlen auch durch eine Stadt gurken wollen und dass ich mit meinem Rollkoffer, also ich habe damit kein Problem, ist mir alles Schnurzepiepe, aber dann ahnt man, ne, wenn man so mit Rollen durch die Gegend fährt, ahnt man, wie es für Leute ist, die auf ihre Rollen angewiesen sind.
Ja.
Ich bin's nicht. Aber ich war, kennst du das an Treppen, wenn dann so am Rand eine Extratreppe vermeintlich für RollstuhlfahrerInnen und für Kinderwagen wegen?
Ja, kenne ich.
Diese zwei.
Man versucht dann manchmal den Koffer da hochzuziehen, aber das ist total schwer.
Geht einfach nicht. Ist nicht für uns gemacht, ist auch nicht schlimm, ist auch ein Luxusproblem. Aber dann ahnst du schon, wenn die so steil sind, dass das nicht angenehm ist, da mit dem Rollstuhl rauf oder runter zu gurken.
Es gab aber Fahrstühle.
In der Innenstadt, also ich bin zu Fuß gegangen vom Hauptbahnhof Pforzheim zum Hotel, was mittendrin im Zentrum ist, dann Kongresszentrum, das ist so alles ein Klumpatsch. Das war schwierig. Das war sehr steil zwischendurch.
Okay.
Vielleicht bin ich auch einen komischen Weg gegangen. Ich bin der Nase nachgegangen.
Möglicherweise gibt es sie, aber sie lassen sich zumindest nicht auf Anhieb entdecken.
Ich rede jetzt auch nicht von 100 Höhenmetern, wo man dann einen Fahrstuhl brauchen könnte.
So wie in Marburg.
Marburg zum Beispiel.
Das sind jetzt keine 100 Meter, oder?
Weiß nicht, wie viele Meter das sind.
So nein. Ober- und Unterstadt. Ich war ja noch nie da.
Du kommst mich aber besuchen, wenn wir drehen,
Wenn ihr wieder dreht da. Perfekt verpasst. Wie heißt der zweite Staffel?
Jetzt heißt
zweite
Perfekt
Staffel?
Zusammen. Jetzt sind perfekt sie ja zusammen, die zwei Homes.
Genau. Deswegen, ich bin da total gespannt und finde das so interessant mit dieser Ober- und Unterstadt.
Ja. Ist auch toll. Ist romantischer, als es klingt, weil man ja denken würde, das sind dann historische Aufzüge. Die sind aber einfach in erster Linie praktisch. Der eine hat ja auch was mit dem Parkhaus zu tun.
Ja.
Ne? Also das ist einfach hilfreich, dass man diese Fahrstühle da hingejatzt hat. Aber nee, so ist es in Pforzheim nicht. Ich spreche ja hier von wenigen Metern, die du hoch musst. Und deswegen sind da überall Treppen. Nicht schlimm. Wirklich, aber man guckt so ein bisschen nach den warmen Plätzen und nach den warmen, schönen Orten und es wird bestimmt Lieblinge geben, die in Pforzheim leben oder die schon mal in Pforzheim waren und sagen, dass es da auch schöne, sogenannte schöne Ecken gibt. Aber wenn du da als durchreisender Mensch bist und die nicht sofort findest, bist du ein bisschen traurig. Aber ist nicht schlimm.
Ich kann vielleicht ganz kurz an dieser Stelle einfach nur eine Mail von einem Liebling zitieren, und zwar von Patricia Walsh.
Ja.
Patricia ist die Tochter von unserer Native Speakerin in Residence, Carolyn Walsh, in Düsseldorf.
Ja.
So, ihr habt ja schon lange keine Mail mehr von einem Kind vorgelesen.
Ja.
Und ich habe mich gefragt, ob ihr gerade eine 12-Jährige in Residence habt.
Oh, wie toll, haben wir nicht.
Ich wäre nämlich gerne eine, aber ich werde im Januar 13.
Ach so.
So, sie ist großer Basti Pastewka-Fan.
Oh, klasse.
Also ist ja auch sicherlich großer Fan von dir. Aber sie liebt Basti auch und war am 25. Oktober bei der, das ist auch so ein geiler Name, bei der unerträglich langen Pastewka-Nacht in Köln.
Ah ja, da
warst
haben
du
sie
da?
Alle voll. Nein, da war ich nicht. Nee.
Die unerträglich lange Pastewka-Nacht. Sie war mit Mutter da.
Ja.
Ich habe die Serie schon 1000-mal durchgeguckt. Wir mögen es beide total. haben viele lustige Stunden damit gehabt. Und ich habe mir immer mal gewünscht, Bastian Pastewka zu treffen. Als wir dort ankamen, war es proppenvoll und wir konnten uns in der Menschenmenge kaum bewegen. Wir sind gleich zum Kinosaal gegangen, um schon mal in der Schlange zu stehen. Wir waren extra anderthalb Stunden früher da, damit wir gute Plätze kriegen. Und ich habe mir riesig gewünscht, ein Foto mit Basti zu machen. Aber Mama meinte, ich soll nicht traurig sein, falls es nicht klappt und er vielleicht gerade arbeiten muss oder nicht angesprochen werden möchte. Das Programm, auch krass, lief versetzt in vier Sälen. Alter, in vier Sälen, die unerträglich lange Pastewka dachte. Hammer. Wir waren im letzten, direkt neben dem ersten. Und tatsächlich hatte ich Glück. Ich habe ihn aus einem Fahrstuhl in einem kleinen Seitenangang kommen sehen. Oh. Er hatte ein paar Leute um sich, auch Security, Smile. Auch Security brauchte er sogar. Und ich habe mich kaum getraut hinzugehen, aber ich habe es gemacht. Mama ist Gott sei Dank hinter mir geblieben. Ich hatte das Gefühl, dass er im Kopf schon bei seiner Moderation war und wollte ihn nicht stören. Aber er war trotzdem total nett, hat gelächelt und hat gesagt, na gut, wenn es schnell geht. Und dann haben wir ein Foto gemacht. Er hat mich bei seiner Moderation sogar kurz angesprochen. Sind Sie nicht viel zu jung, um Pastewka je gesehen zu haben?
Oh nein.
Er hat mich echt gesiezt. Smiley. Natürlich habe ich gesagt, dass ich die Serie schon oft gesehen habe. Von vorne bis hinten. Jetzt mag ich ihn auf jeden Fall noch lieber. Foto hängt über dem Schreibtisch. Und dieses Wochenende habe ich mir noch was gewünscht. Ich habe nämlich noch nie Tütenkartoffelpüree gegessen. Und obwohl Mama das eigentlich nicht ins Haus kommt, ich glaube, für die Iren sind die Kartoffeln sowas für die Inder die Kühe, gibt es bei uns am Wochenende Pastewka-Lieblingsessen aus der Serie Tütenpüree mit Würstchen.
Lustig, ne?
Könntest du Basti bitte sagen, liebe Anke, danke nochmal, dass er das gemacht hat und so
na
nett
klar.
war.
Der wird sich auch erinnern. Der ist ganz gut mit solchen Sachen.
Ja, und dass er ein Kind von euren Lieblingen ganz offiziell sehr glücklich gemacht hat. Oh, alles Liebe von Patricia. Ja, das fand ich sehr super. Ich fand das gut mit dem Tütenpüree. Die Sache ist ja mit Tütenpüree.
Es schmeckt gar nicht, was das ist.
Kartoffelpüree aus der Tüte.
Das heißt, es ist in einer Fabrik ist ganz viel Kartoffelpüree hergestellt worden und das wurde getrocknet?
Sag mal, hast du noch nie Kartoffelpüree aus der Tüte gegessen?
Nein. Weil ich das nicht verstehe. Ich verstehe den Vorgang nicht.
Ja, ich glaube, das war in den 70ern, war das die große Errungenschaft, weil es halt auch so schnell geht. Und das ist ja so ein Pulver, aber du kennst, du weißt, wie es aussieht.
Wie Pulver aussieht, weiß ich, bin ja nicht.
Ja, das ist wie Pulver. Und es kommt rein und dann mischst du es mit Wasser und mit Milch.
Ja.
Und daraus wird Kartoffelpüree. Es schmeckt echt gut.
Aber dann ist es gewürzt. Ich verweise nochmal aufs Zusatzstoffmuseum in Hamburg.
Ja.
Aber sag mir, verstehst du den Prozess?
Welchen Prozess? Wie das entsteht?
In der Fabrik. Die kochen lecker, lecker, yam, 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 yam. Echtes Kartoffel. Wir sagen Brei bei uns zu Hause. Die machen Kartoffelbrei. Ja?
Ja.
Richtig lecker, so wie es sein muss, so wie ich es nicht essen kann, mit echter Butter und noch mit einem Eigelb drin, mit ein bisschen Muskatnuss, Salz, so, bisschen Schuss, Sahne, nee, weiß ich nicht, aber auf jeden Fall mit Milch, so, das ist fertig, lecker, lecker, leider dürft ihr es nicht essen, weil wir es jetzt trocknen. Wie trocknet man denn Kartoffelpüree?
Also es werden echte Kartoffeln verarbeitet und sie werden dann im Anschluss einfach getrocknet. Es sind mehlig kochende Kartoffeln, die verwendet werden, weil die sich eben gut pürieren lassen. Dann werden sie gewaschen, geschält und gekocht. Die gekochten Kartoffeln werden dann zerdrückt oder püriert. Im Prinzip wie bei hausgemachtem Püree, heißt es hier, ich lese das jetzt ja. Häufig werden Milch, Butter, Salz und andere Zutaten schon in kleiner Menge beigemischt, um den Geschmack später zu verbessern. Das wird dann getrocknet durch ein sogenanntes Walzentrocknungsverfahren oder Sprühtrocknung. Beim Walzentrocknen wird das Püree als dünner Film auf heiße Walzen aufgetragen. Das Wasser verdampft und es bleibt eine dünne, trockene Schicht zurück. Okay, hier hat mich jetzt das WLAN verlassen. Ich bin gerade oben im Büro.
The sprayed mashed potatoes.
Das ist es wirklich. Ja, dann werden sie also...
Ein full circle moment. The sprayed deer und the sprayed mashed potatoes. Aber das Verfahren ist mir trotzdem nicht klar. Oder bin ich gerade doof? Verstehst du meinen...
Ja, ich verstehe schon. Auf jeden Fall.
Meine Frage.
Genau, und das Wasser verdampft. Also es wird als dünner Film, aber ich finde es jetzt total faszinierend auch gerade.
Ja.
Es wird als dünner Film auf heiße Walzen aufgetragen.
Ja.
Dann verdampft das Wasser und es bleibt eine dünne, trockene Schicht zurück. Und diese wird dann anschließend abgeschabt und zu Flocken oder Pulver zerkleinert.
Du warst ja so überrascht, nicht empört, aber überrascht, dass ich das nicht kenne.
Ja.
Das gab es im Hause Tees, gab es solche Tüten?
Ehrlich gesagt, ich glaube, ja. ich glaube, manchmal machen wir es auch noch heute.
Aber wir Hausfrauen, du und ich, wir Hausfrauen.
Wir müssen zusammenhalten.
Wir müssen zusammenhalten, erstens. Zweitens lieben wir doch diesen Prozess, den Vorgang, das Stampfen der Kartoffeln. Ich koche ja regelmäßig, mindestens einmal in der Woche, einfach schon mal Kartoffeln vor. Ach Gott, vielleicht ist das total falsch, was ich mache, merke ich gerade. Egal. Koche die Kartoffeln vor, lasse die abkühlen.
Ja.
Behalte natürlich das Kochwasser zurück, weil das gut ist für die Pflanzen. Es ist dann Gießwasser. Wahrscheinlich auch falsch. Egal.
Nein,
und dann,
super.
Und dann landen die im Kühlschrank. Dann sind die abgekühlt und kommen in meinen Lieblingsbehälter und kommen in den Kühlschrank. Sodass ich, wann immer jemand Bock hat in der Familie oder Besuch da ist, diese vorgekochten Kartoffeln pellen kann. Ich habe so ein paar Familienmitglieder, die dann sagen, ah, hier sind ja Kartoffeln, soll ich die schälen? Weil die nicht raffen, dass rohe Kartoffeln geschält und vorgekochte Kartoffeln gepellt werden. Egal. Und dann kann ich...
Ich hasse Kartoffeln. Oh, ich darf das Wort nicht mehr sagen.
Nee, bitte nicht.
Ich mag es überhaupt nicht, Kartoffeln zu pellen.
Zu pellen oder zu schälen?
Zu pellen. Schälen finde ich okay. Pellen...
Habe ich dich da schon mal zu verdonnert hier bei uns?
Glaube ich nicht.
Ich beziehe ja Gäste immer ein.
Eine solche Mühsal, Kartoffeln zu pellen. Ich kann es auch nicht gut. Und ich esse es lieber mit Schale dann. Was ohnehin. Also man sagt ja oft, es ist nicht gesund, obwohl das Beste in der Schale ist. Mhm. Aber manche Kartoffeln, da rät man davon ab. Ich esse aber auch gerne die Schale mit. Ich mag das auch gerne. Es schmeckt gut.
Gut. Aber auch da, ein Hoch auf Freundschaft. Ein Hoch auf die Freundschaft, dass wir befreundet sind, und zwar bestbefreundet sind, trotz dieser komplett unterschiedlichen Haltung Pellkartoffeln gegenüber. Mhm. Ich liebe es, Kartoffeln zu pellen.
Ehrlich?
Es gibt für mich nichts Schöneres.
Hast du auch diesen kleinen Dreizack? Dann kommt die Kartoffel, wird auf diesen Dreizack gespießt.
Das ist ein bisschen spießig.
Mit einem kleinen Küchenmesser pellst du dann?
Nee, habe ich nicht. Die sind ja kalt und ich kann die anfassen.
Ja.
Aber bei heißen wünschte ich manchmal, ich hätte so ein Ding. Ich weiß, dass das irgendwo im Haushalt rumfliegt. aber ich benutze es nicht, nee. Aber ich habe so ein gutes Messer, mit dem man das so gut kann. Und dann müssen auch alle mitmachen bei mir zu Hause. Und das finde ich so gut, dass man die im Kühlschrank hat und dann mal eben schnell Bratkartoffeln zaubern kann. Zack, zack, zack. Kenne auch Leute, die Bratkartoffeln mit rohen Kartoffeln machen. Okay, gibt verschiedene Wege. Oder einfach mal einen guten, und jetzt kommen wir zum Thema, einen guten Kartoffelbrei. Den bereite ich dann zu und dann brauche ich aber Leute, die das abschmecken, weil ich ja wirklich Milch reinmache und ein Eigelb und das kann ich dann selber nicht kosten. Aber diese Cremigkeit, die kannst du mir doch nicht in eine Tüte bringen. Du verarschst mich doch.
Nein, also ich kann es dir gar nicht sagen. Ich mag beides. Ich mag auch frischen Kartoffelbrei.
Wann hast du das letzte Mal Tütenkartoffelbrei
gemacht?
Ja,
das ist jetzt schon ein bisschen lange her. Okay. Meistens machen wir Originalkartoffelbrei aus echten Kartoffeln. Ja, aber ab und zu kann es mal passieren, weil es auch schnell gehen muss. Nein, die Sache ist die, man macht es, weil es einfach auch wirklich sehr gut schmeckt. Also,
ach so.
Und ich, ehrlich gesagt, es ist ja schon dann auch ein verarbeitetes Lebensmittel, wahrscheinlich. Ja, ich bin nicht ganz sicher, das wollen wir ja nicht essen.
Mehr kannst du nicht verarbeiten.
Nee. Auf jeden Fall diese getrockneten Kartoffelflocken, bisher ist ja alles noch ganz okay eigentlich. Diese getrockneten Kartoffelflocken werden dann, und jetzt wird's kritisch, mit Aromen, mit Milchpulver, Salz oder Gewürzen gemischt. Je nach Marke und Sorte, dann kommt das Ganze luftdicht in eine Verpackung. So, und was passiert zu Hause? Diese Kartoffelflocken, du gießt ja Wasser oder Milch rein, nehmen das Wasser wieder auf, sie rehydrieren.
Quellen auf.
Genau, und dadurch wird die ursprüngliche, weiche, cremige Struktur vom Kartoffelpüree wiederhergestellt. Und nach kurzem Umrühren hast du wieder dein Püree, das fast wie frisch gemacht schmeckt und aussieht. So.
Gut, also dann, wir sind jetzt gerade bei Patricia, ne? Das hat sie also gemacht.
Weil der Basti das macht
in der Serie.
Ja, Lieblingsessen.
Ich muss ihn mal fragen, ob das, da ist ja sehr viel echter Basti drin in der Serie, ne?
Ja.
Ich muss ihn mal fragen, wann er das letzte Mal, ich texte ihn mal eben an.
Genau, frage ihn mal gerade.
Wie nennt man, was ist der Fachbegriff?
Kartoffelpüree aus der Tüte.
Wann hast du,
das letzte Mal Kartoffelpüree. Du kannst auch Tütenkartoffelpüree sagen. So hat Patricia das genannt. Tütenkartoffelpüree.
Oh, ich habe im Leben nicht Püree hier drin. In
meinem T8 T9. Oder T9 ist das.
Gibt es T8?
Ich weiß es nicht genau. Ich hatte vergessen, welches T das ist.
Wie ging nochmal der Witz, das Reh-Kartoffelpü? Ich glaube, das war einer der ersten Witze, die ich wirklich gut fand. Das sagt viel über mich, ist ein ganz schlimmer Witz.
Welchen also, Witz gibt es über Kartoffelpüree?
Wie heißt, hast du dir ChatGPT gefragt?
Ja, ich frage gerade hier.
Du bist so doof. Wann hast du das letzte Mal Kartoffelpüree, was ist das Verb, Chrissy? Gemacht?
Ja, gemacht. In dem Fall machen. Also ich meine, alle, die Deutsch lernen, versuchen natürlich ein anderes Verb zu finden als
Frage
machen.
Für
das ist
Liebling.
Im Deutschen immer hier der letzte, last exit. Aber letztendlich Kartoffelpüree, ja, herstellen ist es nicht Kartoffelpüree, fertig rühren. Nee, ich glaube, es ist einfach Kartoffelpüree machen. Lass uns bitte darauf einigen. Warum hat das Kartoffelpüree keine Freunde? Weil es immer so verdrückt ist. Das ist ein ganz schlechter
das
Witz.
Das ist richtig kacke.
Das ist richtig schlecht.
Richtig schlecht.
Was sagt das Kartoffelpüree zur Gabel? Stich mich nicht, ich bin doch schon fertig.
Auch nicht lustig?
Wie nennt man ein verliebtes Kartoffelpüree? Herzkartoffelbrei. Die sind richtig schlecht, diese Witze.
Das ist ja
Witze.
Richtig schlecht, die können alle von mir sein.
Das sind gar keine Witze. Okay, aber nee. Man kann ja reden mit der KI. Deswegen, diese Witze sind aber schlecht. Punkt. Gibt es bessere? Fragezeichen.
Das hast du gerade geschrieben oder gefragt?
Ich habe es jetzt diktiert.
Mann.
Ja, ich habe kein T8, verstehst du? Deswegen. So.
So, jetzt müssen wir mal hoffen, dass er schon wach ist. Aber der schläft gerne, aber nicht so lang. Okay, ich habe ihn gefragt. Das werden wir jetzt rausfinden. Nee, aber ich glaube, es gab mal einen guten Witz. Oder bin
Kellner,
ich so?
Das Kartoffelpüree ist kalt. Ja, es wollte sich nicht mehr aufwärmen. Burnout.
Das ist ja richtig schlecht. Wie heißt das Reh mit Vornamen? Ich weiß, wie der Witz ging. Wie heißt das Reh mit Vornamen?
Ah, Kartoffelpü.
So ging okay. Das. Und da war ich 8.
So ist das.
Da wird man ja wohl drüber lachen dürfen.
Das ist wirklich süß. Ich hatte den ja auch schon gehört.
Aber wir hätten jetzt Patricia testen können. Wir hätten sagen können,
Kartoffelpü.
Wie findest du den Witz, Patricia? Die ist wird 13, nee, vergiss das. Mit 13 bist du schon ganz woanders, witztechnisch. Ja. Und wenn die Pastewka-Fan ist, dann ist die ja auf einem anderen Niveau, dann ist die ja schon, dann findet die andere Witze gut. Ja. Wie heißt das, dass mir das eingefallen ist, wie heißt das Reh mit Vornamen? Kartoffelpü. Und wie heißt der Musikmix mit Vornamen? Nee, das ist ja, oh, guck mal, ich kann keine Witze. Weil ich jetzt was mit Potpourri machen wollte, aber das klappt ja überhaupt nicht, Chrissy.
Potpüree.
Bin ich froh, dass ich mit Comedy nichts zu tun habe.
Potpüree. Also Kartoffelpü ist die Schwester von Potpü.
Nein, es wird nicht, komm, das ist eine Sackgasse, da gibt es no way out. No way out. Kannst du mir noch kurz, du wolltest mir noch was erzählen und hast gesagt, nee, das erzähle ich dir im Liebling.
Okay.
Na, erstmal deine kleine Odyssee, aber das müssen wir nicht sagen. Wir sind uns alle einig, dass die Deutsche Bahn.
Also, das war.
Wirklich im Moment nicht zu toppen ist. Das
also,
gibt's
man
ja wohl gar nicht.
Drei Stunden später dann.
Das ist nicht
ankommt.
Lustig.
Das ist
nicht
wirklich
lustig.
Nicht
lustig.
Aber okay.
Oh, aber schön, dass ich.
Ja, darf ich dich ganz kurz. Ja?
Ja, schön, dass
du. Schön,
dass ich dir schrieb. Nimm doch ein Taxi. Und du so.
Doch ein Taxi.
Ich bin mitten in der Pampa im Nowhere.
Stimmt. Ich stand mit dem Zug und es ging einfach nicht weiter zwischen Bremen und Oldenburg und es ging nicht weiter und es gab auch keine Durchsage. Es gab 40 Minuten lang keine Information zu nichts.
Oh Mann.
Und dann nimm doch ein Taxi. Und ich war in so einem IC. Ich liebe den IC.
Ja?
Dann den doppelstöckigen Intercity.
Oh, schön, ja.
Der ja
ist
nicht
toll.
So komfortabel ist wie ein ICE.
Und nicht so
ich bin
schnell.
Ein großer ICE-Fan.
Ja.
Aber dieser doppelstöckige mit den Panoramafenstern.
Den hättest du gern privat.
Mega. Ja. Das ist toll. Du hast ja auch extrem viel Platz.
Ja.
In diesen Zügen,
ja.
In den ICs. Ich liebe die. Dieses Fenster oben, das ist so schön. Das geht ja noch so gebogen, etwas so oberhalb deines Kopfes.
Ja.
Hammer. So, und in so einem saß ich, aber kam natürlich trotzdem nicht raus.
Dann kommt von deiner besten Freundin der Tipp, nimm doch ein Taxi. Entschuldigung.
Ganz kurze Frage.
Oldenburg.
Zu Bohrbahn.
Ja,
Bohrbahn. Deine Social Media, kleine Miniserie, die du gemacht hast, die ja auch überall zu sehen ist.
Ja.
Und jeder in Deutschland hat es ja auch mittlerweile gesehen.
Okay.
So, ihr habt es ja gedreht, während ihr echt mit dem ICE gefahren seid, damit hinten Landschaft vorbei huscht, damit es wirklich authentisch ist. So, wie habt ihr das mit der Tür gemacht, denn du läufst ja immer also gegen eine Tür, du willst gerade durch die Schiebetür gehen und dann geht sie aber gerade zu, dann gehst du zurück und dieses Zusammenspiel, hat da jemand die Tür technisch so präpariert, dass er das immer auf und zu machen konnte?
Darf ich das verraten?
Ach so.
Ja, ja, wo, wenn nicht bei den Lieblingen?
Ey, wir sind doch nicht bei Dune.
Ja.
Was soll ich meinen?
Wir sind doch nicht bei Dune. Das war Dune-Level. Das war Dune-Level. Ja, die haben viel bei uns abgeguckt. Guck mal den nächsten Dune-Film, wie viele Türen da drin sind.
Ja.
Also, pass auf. Es ist wie immer. Es ist einfach nur schön. Es ist wie immer. Die würde, also Kemal.
Oh Gott, ich habe jetzt total Angst, dass du sagst, es war überhaupt gar nicht so geplant, aber es passierte so. Das sagst du jetzt nicht.
Wir haben einfach gewartet. Alle halbe Stunde ist das mal passiert. Und nein. Kemal, ich sage jetzt inzwischen Kollege, Kollege von der Bahn, der mit uns jeden Tag auf den Zügen war. Wir sind immer hin und her gefahren zwischen Köln und Hamburg. Wir sind ganz, ganz früh morgens in Köln losgefahren, sind nach Hamburg gefahren. Und 30 Leute Crew, 20 Leute Komparserie, manchmal auch ein paar mehr Leute.
Die sahen so echt aus, die Komparsen.
Ja, klasse.
Die sahen so echt aus.
Haben einen guten Job gemacht.
Ja,
hatten mehrere Outfits. Die mussten mehrere Outfits mitnehmen, damit wir sie versetzen konnten. Mal hierhin, mal dahin.
Ja.
Die freuen sich bestimmt auch, wenn sie sich da sehen. Aber es war ganz schön stressig. Also ich habe mit den Komparsinnen habe ich kaum was zu tun gehabt, weil wir echt gestresst waren. Das war echt. Sonst labert man ja so ein bisschen, aber keine Chance. War so stressig, wenig Zeit.
Kurze Frage, war das ein Original-ICE, der in anderen Abteilen echte Menschen transportiert hat?
Einen haben wir zur Verfügung gestellt bekommen, aber die Bahn hat ja nicht mal genug Züge. Die haben schlechtes Schienennetz, alles marode, alles blöd. Aber
es war eine offizielle Verbindung, die ihr genommen habt.
Ja.
Okay, alles klar. Und dann habt ihr wie viele Waggons belegt? Zwei?
Einen für uns zum Drehen und einen halben für unser Material, weil ja Licht ganz viel Gedöns mit hat.
Okay,
ganz viele Lampen, ganz viele so Rahmen, weißt du, für so, wie nennt man das denn alles? Weiß ich ja alles gar nicht. Ich bin ja noch nicht lang beim Film. Und Kamera-Equipment und Ton und Requisite, Kostüm, Maske. Also bei allem, wir sind uns einig, dass es gerade nicht gut läuft bei der Bahn, aber wie man uns da entgegengekommen ist und alles ermöglicht hat, alles, wir durften alles, das kannst du dir gar nicht vorstellen, was da, da geht mir sofort wieder das Herz auf, weil das eine ganz schöne Arbeit war zwar total stressig, aber auch schön.
Und hattet ihr so einen Türsteher, wenn ihr angehalten habt zwischendurch in Düsseldorf, erste Station Düsseldorf, dann durften die Leute ja nicht in diesen Waggon einsteigen.
Ja,
hattet ihr
einen
Türsteher, der so mit verschränkten Armen gesagt hat, hier wird gedreht, hier steigt keiner ein.
Da stand jemand und sagte, Entschuldigung, der in dem Waggon hier können Sie nicht sitzen.
Okay, gut, ja.
Und
die Tür.
Die Türsituation war, du musst nur kurz wissen, wir sind mit diesen 50 bis 60 Leuten in Köln eingestiegen, aber auf uns hat der Zug nicht gewartet. Wir mussten also mit diesen vielen Menschen in 0,nix und mit unserem ganzen Kladderadatsch, wie so ein Umzugsunternehmen.
Gott, ja.
Die Leute von der Komparserie haben zum Teil auch mitgeholfen und dann auch noch irgendeine Kiste getragen, weißt du?
Ja.
Es war wirklich, wirklich, wirklich toll. Wir standen natürlich in ständigem Kontakt mit den Leuten von der Bahn über Kemal, das war unser Mann, der dann gecheckt hat, pass auf, wir bleiben noch ein bisschen länger stehen, wir haben 7 Minuten Zeit zum Einsteigen. So. Oder beim Aussteigen in Hamburg. Okay, Leute, jetzt ganz schnell, der Zug fährt sofort weiter. Sofort raus, weißt du?
Ist der Zugbegleiter sonst oder eher so ein Pressebetreuer?
Nein, der könnte auch mein Chef sein. Der fährt auf dem Zug auch ganz normal, ja.
Okay, ist
dann. Und nein, der kennt die ganzen Abläufe. Der muss ja mittendrin sein. Der kann alles. Kemal ist der hat alle Superkräfte der Welt. Und dann in Hamburg schnell raus, essen gegangen. Das war unsere Mittagspause. Wir haben auf dem Zug zwar so irgendwelches Catering auch gehabt, aber gar keine Zeit gehabt zum Essen. Dann also raus, alle zum Essen gegangen, alle wieder zurück. Wir durften ja auch keinen verlieren. Keine und keinen verlieren. Alle mussten wieder rauf auf den Zug und dann wieder rauf auf den Zug und dann zurück nach Köln gefahren und dann auch wieder die 4 bis 4,5, 5 Stunden gedreht. Und übrigens, während dieser 2 Wochen, die wir gedreht haben, gab es keine massive Verspätung. Das heißt, du wirst von mir jetzt nicht hören und dann kamen wir 3 Stunden zu spät in Köln an.
Das wäre für euch auch cool gewesen.
Für uns wäre es gut gewesen, hätten wir mehr.
Eben
richtig.
Drum.
Also das
wenn man es
mal
brauchen kann, dann ist die Bahn pünktlich.
Dann ist sie pünktlich.
Was soll das denn?
Unverschämtheit, ich will mein Geld zurück. So, und jetzt kommt die Tür, die Schiebetür, durch die ja Tina mit ihren Cafés immer läuft. Und zack, geht die Tür genau dann zu, wenn es nicht gut ist. Oder bleibt so mit einem 20 Zentimeter Spalt stehen.
Kurz so offen und dann geht sie jetzt ganz zu oder geht sie doch
da
wieder auf.
Da hat dann Kemal dafür gesorgt, dass diese Tür manuell bedient werden konnte. Und links und rechts auf meiner Seite, also du bist auf der Kameraseite und siehst, dass ich auf dich zukomme mit meinem Tablett und mit dem Kaffee Und auf meiner Seite sind zwei Mitarbeiterinnen von der Ausstattung, von der, ne, vom Szenenbild. Das sind die auch mit den Requisiten dann uns helfen und die dafür sorgen, dass alles so echt aussieht. Ne? Die haben da gestanden und mit Fingerspitzen diese Glastüren festgehalten und ein genaues Timing. Da hilft dann Regieassistenz, zählt runter, ne? Und ich muss mein Timing genau richten nach dem Einzähler. Ja. Also es ist einfach, es macht totalen Spaß sowas, wo es wirklich um Timing geht. Und wo ich
aber wenn du dein Timing verkackst, ist ja auch geil. Passt ja auch alles.
Naja, ich muss das, die Tür darf nicht so weit auf sein, dass ich mit meinem Tablett durchpasse.
Richtig.
Und ich muss aber spielen, dass ich mit nichts rechne, dass ich damit rechne, dass die Tür aufgeht. Aber eigentlich muss ich ja lachen, weil ich mich ja schon drauf freue. Das ist ganz schlimm, wenn man sich freut auf eine Panne. Weißt du?
Ich hätte gar nicht gedacht, dass man die Tür so leicht präparieren kann. Die muss man ja dann richtig auseinanderbauen. Und diesen ganzen Mechanismus.
Nein, einfach nur ausstellen, die Elektrik und dann mit den Fingern so richtig greifen. Du, da kannst du ja auch gar nicht wirklich reingreifen. Da ist ja nicht ein Griff dran. Also, aber außen mussten die auch sich synchronisieren, die beiden. Das war extrem, extrem schön. Also, weil das ein einziges Team-Ding war. Dass wenn dann auch nur ein Mensch nicht mitgemacht hätte, hätte das so nicht stattfinden können. Wir mussten alle unseren Job machen.
Sehr cool. Das Geheimnis von der Tür.
Und wer darauf achten will, da stehen natürlich auch manchmal Sachen oben auf dem Monitor, die gar nicht zu dem passen, was wir erzählen. Mhm. Und so richtige Nerds werden das wahrscheinlich auch gemerkt haben. Oh, die sagt, wir fahren nach Dortmund, aber das ist ja der Zug in die andere Richtung.
Das passt ja zu der Serie. Passt ja auch.
Ja, passt auch.
Also entschuldige bitte, passt doch auch. Also die falsche Anzeige. So what? Ja. Passt doch rein.
Das stimmt.
Habt ihr mit Absicht gemacht. So sieht's aus.
Ach so genau. Und, ja, also oder dass wir einmal in die Richtung fahren und einmal in die, einmal zieht die Landschaft Richtung.
Okay, ja.
Oder zum Beispiel, es gibt Tunnelblick, ne? Das ist die Folge, die Regio-Folge. Da siehst du, wie Chenoa, die Kati spielt, Chenoa einmal in die Scheibe guckt. Und dann sieht, dass ihr Make-up ihr nicht gefällt. Und das kannst du aber nur sehen, wenn du durch einen Tunnel fährst. Wir mussten also für diese Folge wirklich genau abpassen, wo kommen die beiden Stellen mit dem Tunnel. Wenn wir die nicht hingekriegt haben, wenn da nicht wir vom Schauspiel, dann die Kamera, das Licht und so weiter, wenn die in dem Moment nicht auf Zack waren, konnten wir es gerade vergessen und mussten es auf dem Rückweg drehen.
Andererseits weiß man, wir fahren um 10.23 Uhr durch diesen Tunnel. Also die Bahn weiß es ja, es sei denn, der Zug kommt zum Stoppen.
Ja, wir wissen das.
Aber man weiß es im Prinzip. Mhm. 10.23 Uhr Tunnel.
Ja, aber das muss ja, je nachdem, wer TF ist, Triebfahrzeugführer oder Triebfahrzeugführerin, der Tunnel kommt, musst du dann auch ein bisschen mithelfen. Und ne, Kemal hat das dann alles organisiert. Oder die Weichen, also es gibt ja wirklich Weichen, auch hier vor Köln, die sind so gnadenlos. Wenn du da freihändig stehen bleibst, dann kannst du echt, das ist olympisch. Und die mussten wir natürlich auch timen. Ne? Oder ich musste es einfach herstellen. Also wenn wir das verdengelt haben und ich dann nicht gut gefallen bin oder gestolpert bin, dann musste ich es selber herstellen. Aber das ist ja Slapstick, das macht man ja gerne.
Oder? Sehr schön. Ich erzähle dir noch eine Geschichte zum Schluss, weil du auch von Koffer gerade sprachst.
Ja.
Meine Frau war auf einer Party.
Frau.
Du Party Animal.
Ja.
Und genau, da erzählte einer von der Party folgende Geschichte von einer Tochter.
Mhm.
Ich glaube, Tochter einer Bekannten. Sag mal. So, die ist nach Paris gegangen als Au-pair. Zu einer relativ wohlhabenden Familie, die aber auch so ein bisschen bitchy war.
Ui.
Dann sind sie im Sommer für 3 Tage an die Côte d'Azur gefahren.
Ui, ui, ui.
Und haben sie aber zu Hause gelassen. Mit dem Hund, mit dem Labrador.
Das ist aber nicht fair.
Ja, ich weiß, das klingt schon mal erstmal total gemein. Mann. Aber
also fürs Au-pair ist mir egal, Labrador. Aber der arme Hund.
Das Mädchen also,
kleiner Witz.
Ich glaube 18 Jahre alt, das Mädchen 18 Jahre alt, also dort diese 3 Tage in Paris, der Labrador stirbt.
Was? Christi, das kannst du nicht erzählen.
Nee, entschuldige, aber so ist es. Und sie.
Aber wir haben ganz viele Lieblinge dabei, die dann traurig sind.
Das weiß ich, aber vielleicht war er alt und ist eines natürlichen Todes nach einem glücklichen Leben gestorben. Das kann ja sein. Okay. So oder so, ihr ist der Hund gestorben.
Scheiße.
Und sie fragt sich, was mache ich jetzt? Ruft also die Familie an der Côte d'Azur.
Mhm.
Ich glaube in Cannes oder waren die?
Nizza.
Nizza, irgendwo.
Saint-Paul-de-Vence.
Saint-Tropez.
Grasse.
Graske, ist das ein Ort?
Ja, der Lavendelort.
Ah ja, okay, kenne ich gar nicht. So, sie fragt auf jeden Fall die Familie und sagt, der Hund ist gestorben. Die Familie, relativ pragmatisch, sagt, okay, dann bring ihn bitte zur Verbrennung, zur Einäscherung.
Die musste einen toten Hund tragen?
Das Mädchen fragt sich, wie um Himmels Willen transportiere ich diesen toten Hund? Sie hat eine Idee. Ich nehme meinen Koffer, meinen großen Koffer.
Das glaube ich nicht, Chrissy.
Stopft also diesen toten Labrador. Ich weiß, es klingt jetzt auch vielleicht nach einer Urban Myth Geschichte oder aber dafür ist das Ende vielleicht nicht spektakulär genug. Aber es ist wirklich passiert. Es ist wirklich passiert.
Ein Hund im Koffer?
Ja, aber sie fragt, wie soll ich diesen Hund zur Einäscherung bringen?
Wir haben es doch gerade erzählt vom Kartoffelpüree.
Ja.
So. Trocknen.
Aber sie hat die Idee mit dem Koffer und wahrscheinlich hatte sie auch so einen Riesenkoffer dabei gehabt, ja, mit dem sie dann angereist kam.
Ja, klar.
Und der hat Rollen. Und deswegen hat sie den Hund in diesen Koffer transportiert. Und fragt sich aber natürlich jetzt, wenn ich von der Polizei erwischt werde, wenn die Polizei mich anspricht, was sage ich, was in diesem Koffer ist? Und sie legt sich also zurecht und sagt, da ist IT-Zeug drin. Sie also, ja, das war so ihre Ausrede.
Ihre Story, okay.
Sie also fährt mit dem Koffer in der Metro, muss dann aussteigen und muss dann, da wo sie aussteigt, eine Treppe hoch. Und der Koffer ist dann durchaus auch ein bisschen schwer und sie hat ein bisschen Mühe, diesen Koffer anzuheben.
Ja.
Und es kommt jemand auf sie zu, ein offensichtlich netter Mann, und sagt, kann ich Ihnen helfen? Und meint sie, ja, das wäre total lieb.
Und fragt, warum ist der so schwer, was ist da drin?
Genau, und dann hebt er diesen Koffer hoch und fragt, was ist denn drin in dem Koffer? Und dann sagt sie, da ist IT-Zeug drin. Der Mann nimmt den Koffer und haut ab.
Chrissy.
Ende der Geschichte.
Chrissy.
Das ist so absurd. So, da hört diese Geschichte auf. Also, ich weiß, die Geschichte ist wirklich...
Nein, die hast du dir ausgedacht. Deine Frau hat die sich... Nein.
Nein, nein, die hat die...
Chrissy, das kann nicht wahr sein.
Kollegin erzählt von meiner Frau.
Wie toll du das erzählt hast. Du hast gesagt, ein offensichtlich netter Mann. Das hast du sehr, sehr gut, sehr, sehr gut vorbereitet.
Ja, weil sie denkt in dem Augenblick, oh, wie freundlich.
Ja, und ich denke gut. In dem Moment, oh nein, dann sagt er, oh, ich bin IT-Ingenieur, darf ich mal reingucken? Damit habe ich jetzt gerechnet. A.
Nein.
Oder B, der Koffer springt auf, weil das Schloss das nicht aushält, das Gewicht des schweren Labradors.
Ja.
Chrissy,
nein,
da ist jetzt ein
Typ
Mann.
Der nimmt den Koffer und denkt mit IT-Zeug. Hat
das
er da
ist
den
die
großen
beste Geschichte seit Stil langem.
Land gezogen. Oh, das freut mich, aber das ist wirklich eine absurde Geschichte.
Das ist die beste Geschichte.
Und jetzt stelle man sich diesen Moment vor, wir werden leider nicht dabei sein. Der geht nach Hause, macht den Koffer auf und will gucken, was ist da für geiles Zeug drin. Denn offensichtlich, der Koffer ist ja schwer. Und er denkt, da ist wertvolles Zeug drin. Weißt du, da sind nicht nur ein paar Kabel drin, sondern da muss irgendeine Apparatur drin sein.
Da sind vier Laptops drin.
Weißt du, die genauso. Und er macht diesen Koffer auf und sieht einen toten Labrador. Ich meine, was für eine Story.
Also, da kommen 1000 Fragen. Es kommt zum Beispiel die Frage, wie fand die Familie das? Wie hat sie das der Familie erklärt? Genau so?
Ja, das weiß ich nicht mehr. Das
okay,
weiß ich nicht mehr.
Andere
meine Frau
Frage.
Hat mir die Geschichte jetzt gerade erzählt noch.
Ganz frisch, die ist frisch vom Bau.
Im
Pass
Gegenteil,
auf.
sie war eigentlich schon fast sauer. Sie wollte mir die letztes Wochenende erzählen. Und ich aber nur, ich habe jetzt dafür kein Ohr, ich habe jetzt keine Zeit. Und dann war sie heute Morgen richtig sauer. Ja, du willst ja die gute Geschichte offensichtlich nicht hören.
Das ist richtig, die beste Geschichte. Sag
und
Franzi,
ich nur,
dass ich
gehe kurz
verstehe.
Duschen und dann will ich die Geschichte auf jeden Fall hören. Und dann hat sie sie mir glücklicherweise erzählt.
Das ist die beste Geschichte seit langem. Das ist die, darf ich die weitererzählen? Ich habe leider
du?
Freunde, die Lieblinge
Na,
nicht hören.
Nein. Hä? Echt?
Ja, finde ich auch.
Was stimmt mit denen nicht?
Ich weiß, also Freunde oder Freundinnen sind das nicht, wenn ich es jetzt mal genau überlege. Aber darf wirklich? Ich eine letzte Frage stellen? Wir sind schon viel zu lang. Eine letzte Frage. Was für ein Gesicht stellst du dir vor? Glaubst du, der Mann hat gegrinst oder glaubst du, der hat Merde gerufen? Scheiße auf Französisch? Stellst du dir das Gesicht dieses Mannes vor? Beim Öffnen des Labrador-Koffers?
Ich hoffe, er hat sich übergeben.
Das wäre schön. Dem ist schlecht geworden und der hat den ganzen guten Anzug voll gegöbelt.
Genau. J'espère qu'il a vomité. Was heißt das?
Moi aussi.
Heißt das vomité? Nein.
To auf vomit? Französisch? Das wäre ganz schön.
Ich weiß, wenn was heißt das auf Französisch? Sich übergeben.
Barfe. Barf ist das andere schöne Wort. To barf im Englischen.
J'espère que c'est barfe. Ja, das wäre. Aber
also,
es ist wirklich
dieses Gesicht, das ist für mich das Gesicht. So dringend, wie ich jetzt gerne eine Antwort hätte von Basti, die kommt nicht. Also, Patricia, okay. Ich muss dich vertrösten auf Donnerstag.
Okay, es ist noch zu früh.
Es
ja,
ist noch zu früh.
Aber vielleicht
haben wir. So gern ich jetzt wissen würde, wann Basti das letzte Mal Tütenkartoffelpüree gemacht hat, so fast noch lieber würde ich wissen, wie das Gesicht des Diebes war.
Ich weiß.
Und das ist aber abgesehen davon, dass es sehr skurril ist, dass da ein Hund drin ist, habe ich das manchmal auch, dass ich, wenn mir jemand helfen möchte, wenn mir jemand Hilfe anbietet und sagt, soll ich ihren Koffer tragen, habe ich das manchmal auch, dass ich denke, ah nee, da ist mein Lieblingsschlafanzug drin. Nachher haut der Mensch ab mit meinem Koffer. Und dann denke ich immer, Mann, Anke, sei doch nicht so misstrauisch. Die Welt ist nicht so schlecht, wie du denkst. Und jetzt kommst du mit dieser Geschichte von Franzi.
Weiß, die ist irre,
das glaub ich kann nicht mehr. Wir müssen hier abbrechen.
Ja, lass es verabbrechen. Ich mache vorher noch ein paar kleine Glücksmomente. Wir haben ja
okay.
Fleißig bekommen.
Sehr gut.
Zum Schluss, der erste Schluck einer heißen Suppe nach einem
der
langen Tag.
Der erste Schluck von
dieser
einer
heißen Suppe. Der erste Schluck dieser Suppe.
Also da hat jemand die aus der Tasse getrunken. Ich finde ja schon den ersten Löffel gut.
Löffel, genau. Aber es ist ja auch ein Schluck.
Ja.
Ein Löffel, ein Schluck.
Stimmt, hast recht.
Ein Spaziergang am windigen Strand von St. Peter-Ording.
Oh!
Genau. Ein Kind, das auf dem Markt eine herzförmige Kartoffel geschenkt bekommt. Der Duft von Sonnencreme im Büro, der mich gedanklich an den Strand katapultiert. Das warme Handtuch direkt von der Heizung nach der Dusche.
Ja.
Im überfüllten ICE einen freien Sitzplatz finden. Eine Kastanie in ihrer Hülle finden. Und sie in ihrer Hand spüren. Wobei in der Hülle, da sind ja noch die ganzen Stacheln dran, oder?
Ist noch alles dran.
Ich glaube, dann selber aufmachen wahrscheinlich. Und
das
dann
ist ein schöner
Handschmeichler.
Moment.
Man spricht ja mal von einem Handschmeichler.
Ja.
Und Kastanie so in der Hosentasche haben und immer dran rumspielen. So, dann haben wir noch das Saxophon auspacken in Vorfreude auf die Übungsstunde.
Ja.
Durch eine goldene Allee fahren, also ganz alleine in einem goldenen Tunnel. Viele Herbstbilder sind noch dabei gewesen. Ein kurzer Regenbogen über dem Bodensee. Nochmal ein spezieller Regenbogen.
Ja.
Ein Tor vom 1. FC Köln.
Ja.
Ja, hoffentlich nicht gestern, denn da hat mein Verein gespielt.
Ja.
Gegen Köln, aber wir nehmen es auf, bevor die beiden gespielt
Ach so,
haben.
Der spannend.
HSV hat in Köln gespielt. Gestern.
Spannend.
So, dann noch ein Reh im Wald treffen und sich wortlos ansehen. Kenne ich, habe ich auch schon gehabt. Auch ganz schön mit dem Fahrrad über einen Teppich aus Herbstblättern fahren.
Oh ja.
Da muss man eigentlich aufpassen.
Oh, und dass man
da
sich nie auf die Nase
man
legt.
Geld schon mal auf die Schnauze.
Mhm.
Dann haben wir noch auf die Fähre fahren. Beginn des Urlaubs nach Dänemark.
Ei.
Der Moment, wo du auf die Fähre rollst. Und zum ersten Mal zwei identische Schalen beim Töpfern fertigstellen. Ist nicht so einfach. Das ist zum ersten Mal zwei identische Schalen schaffen.
Ja.
Nicht die eine Sonnei nach links und die anderen Ei nach rechts. Das waren ein paar Momente. Wir freuen uns über diese Momente. Lieblingsglücksmomente@gmail.com. Bitte diesen einen Satz formulieren. Also wirklich nur ein einzelner Satz, in dem diese Sekunde drin sein soll. Und letztendlich handelt es sich immer um diese eine Sekunde. Also gut, beim Spazierengehen, da haben wir jetzt dann schon das auch ein bisschen ausgedehnt. Aber ganz oft geht es um diese eine Sekunde, diese Glückssekunde. Mhm. So. Vielen, vielen Dank, dass ihr wieder alle mit dabei wart. Ansonsten, wir freuen uns auf eure Geschichten, die am Donnerstag dann kommen. Wie war der Tag, Liebling@gmail.com?
Bis dann, Kartoffelpü.
Bis dann, Reh.
Wie süß du überlegt hast.
Ja, ich denke gerade.